Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Also wenn solange sich da was bewegt und unten die Zeit weiterläuft, ist alles da.
Das ist ja interessant. Hugi, ich spiele noch so ein bisschen. Ich würde am liebsten immer so ein bisschen rumspielen.
Das solltest du jetzt in der Situation nicht tun. Also in der, sobald das läuft, solltest du eigentlich gar nichts mehr anfassen.
So, jetzt nichts mehr anfassen. Los geht's.
Ja, dann fang an. Du bist Moderator.
Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge der Reisewarnung. Wir sind im Mai 2024 und ich sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Selper und diejenigen unter euch, die die erste Folge im Monat Mai gehört haben, haben gemerkt, dass unsere eigentliche Moderatorin Brigitte Strauß unterwegs vor Ort in Kenia eine spannende Folge aufgezeichnet hat. Empfehle ich euch, nach dieser Folge nochmal nachzuhören. Ich kann aber euch gleich jetzt die gute Nachricht verraten. Brigitte Strauß ist wieder zurück hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Brigitte.
Dankeschön, Dankeschön. Es ist sehr lustig, mal auf der anderen Seite zu sitzen dieses Tisches.
Ja,
und dem Christian beim Moderieren zuzuschauen. Hat dir Spaß gemacht bislang schon, oder?
Ja, ich bin etwas nervös, aber ich freue mich, dass wir heute einen kleinen Rollentausch machen, denn du warst selber auf Reisen vor Ort in Kenia. Wie geht's dir? Bist du wieder gut zurück?
Ja, also ich bin noch ziemlich voll von Eindrücken und es gibt so ein paar Sachen, die noch nicht wieder da sind, wo sie sein sollten. Zum Beispiel meine Wäsche ist noch nicht gewaschen.
Okay, ein spannendes Afrika-Abenteuer liegt hinter dir. Du hast Prinz Ludwig von Bayern vor Ort getroffen, unseren Missio-Präsidenten Monsignore Wolfgang Huber auch. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen genauer darüber. Damit wir beide nicht so ganz allein hier im Studio sind, haben wir noch eine Verstärkung. Herzlich willkommen, Steffi Seifert.
Hallo, schön, dass ich auch wieder da sein darf.
Ja, genau. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja von zwei spannenden Folgen aus Nepal zum Beispiel, wo du schon in der Reisewarnung zu Gast warst. Ich habe seitdem immer im Kopf diese eine spannende Information. Seit dem Erdbeben in Nepal ist der Mount Everest um wie viel gewandert?
Ja, da hast du mich jetzt. Es waren auf jeden Fall...
Ein halber Meter oder so,
ne? Ja, ein Meter oder ja. Genau, es oder war auf jeden Fall deutlich ein oder drei Meter verrutscht.
Ja, das ist wirklich so eine Information, die man immer wieder gut anbringen kann. Wusstet ihr eigentlich, dass der Mount Everest seit dem Erdbeben gewandert ist?
Nicht mehr da ist, wo er mal war, genau.
Hört nochmal rein in die Folge Reisewarnung Nepal, wenn euch das interessiert. Heute wollen wir uns aber über Kenia unterhalten. Wir steigen gleich ein, aber damit wir uns ein bisschen sortieren und damit ich es hier ein bisschen leichter habe, heute hier auf diesem Moderatorenplatz. Welche drei Begriffe würden dir denn einfallen, liebe Brigitte, zu deiner Reise nach Kenia und worüber würdest du gerne heute erzählen?
Ich habe es jetzt so gemacht wie ihr immer und habe die halbe Nacht wach gelegen.
Ja.
Nein, Schmarrn. Ich habe mir vor Ort...
Wir legen die ganze Nacht wach.
Echt?
Ja, ja. Und schon
so
vor der Reise, während der Reise und danach.
Das erklärt.
Schlaf ist nämlich bekanntlicherweise überbewertet, Brigitte, wie du weißt.
Das wäre nämlich schon eins meiner drei Stichworte. Schlaf.
Okay.
Ein anderes ist Schuhe und das dritte ist Hochwasser.
Eins, zwei, drei, da sind wir sehr gespannt. Falls wir einen von den drei Begriffen unterwegs vergessen, musst du mich dran erinnern. Und vielleicht, um es noch zu verkomplizieren oder noch spannender zu machen, Steffi, hast du auch drei Begriffe dabei? Zufällig?
Ich habe heute keine mitgenommen. Mir fallen natürlich zu den drei Begriffen, die Brigitte gerade genannt hat, auch ganz viele Sachen schon ein. Ich war nämlich mit Brigitte zusammen in Kenia.
Aha.
Aber die Begriffwahl habe ich heute ihr überlassen.
Ja, Steffi war echt extremst hilfreich vor Ort, weil... ich wäre komplett hilflos gewesen.
Ja, erklärt das nochmal ganz kurz für alle, weshalb wart ihr gemeinsam unterwegs?
Wir haben von Missio München aus eine Pressereise nach Kenia gemacht, die ich begleitet habe. Gemeinsam mit Monsignore Huber, unserem Präsidenten Brigitte Strauß, ein Kollege von der KNA, Christopher Bierschnitt war noch dabei und ein Kollege vom Bayerischen Fernsehen, der Johannes Reichert. Und ja, als Gruppe sind wir dann nicht ganz durch Kenia gereist, aber doch ein paar Stationen besucht. Und genau, darüber werden wir heute etwas mehr erfahren.
Nord-Süd-Erstreckung haben wir fast geschafft.
Genau, von der Hauptstadt bis hoch in den Norden, in die Region Turkana. Sehr spannende Geschichten gehört und gesehen.
Kurze Quizfrage für alle da draußen. Wie heißt die Hauptstadt von Kenia? Eins, zwei, drei, jetzt muss man es wissen. Wir lösen auf.
Nairobi.
Natürlich. Ist eine leichte Frage, aber so ganz einfach weiß man es doch nicht immer.
Bei Tansania ist spannender.
Bei Tansania ist spannender, richtig.
Wie heißt die Hauptstadt von Tansania? Nein, es ist nicht Dar es Salaam, sondern Dodoma.
Sehr gut.
Wir haben ja auch den Erzbischof von Dar es Salaam getroffen.
Jetzt in Kenia?
Mhm.
Oho,
ja.
Wie kam es dazu?
Weil wir beim Erzbischof von Nairobi waren und die waren halt zufällig da auf einer Konferenz und dann kamen irgendwie immer noch mehr Leute und immer noch mehr Leute.
Wie das so oft ist, wenn man bei Bischöfen oder Priestern eingeladen ist, dass man dann schnell in einer größeren Runde sitzt und auch ganz spannende Leute trifft.
Ja, und damit wären wir fast schon beim ersten Stichwort, oder?
Oho.
Sollen wir es gleich auflösen?
Welches Stichwort meinst du, Schlaf oder Schuhe?
Also, es hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Der mangelnde Schlaf ist eine Sache, die sich durchgezogen hat.
Mhm.
Die Schuhe, ich hatte nur ein paar Schuhe dabei.
Mhm.
War bei diesem Erzbischof mit sehr, sehr schmutzigen Schuhen und musste erklären, warum. Weil wir nämlich vorher mit genau diesen Schuhen durch die Turkana-Halbwüste, die aber auch gerade voll geregnet wurde, gestapft sind, weshalb sehr viel Lehm da dran war.
Mhm.
Und nachdem wir jede freie Minute für den Schlaf genutzt haben und ich eigentlich auch gar keine Zeit hatte zwischendurch, überhaupt meine Schuhe mal auszuziehen, waren wir mit richtig dreckigen Schuhen eben bei diesem Erzbischof. Ich habe immer bei diesen Erzbischöfen, Plural.
Da muss ich mal kurz einhaken. Also, wie war das? Die Schuhe waren schmutzig und du hast es schon vorher gewusst und bist einfach ohne schlechtes Gewissen mit dreckigen Schuhen.
Ich bin mit sauschlechtem Gewissen aus dem Flieger ausgestiegen. Ich bin in diese Unterkunft gekommen, musste dann ganz viele Sachen überspielen hier. Also ich musste mich entscheiden, arbeite ich oder mache ich mich hübsch? Ich habe mich für Arbeiten entschieden, weil die Kollegen hier jetzt auf irgendwelche Informationen gewartet haben. Hab die Schuhe abgetrampelt, dass zumindest der dicke Lehm abgefallen ist und musste dann zack ins nächste Juba und zack zum Erzbischof. Und ich hatte noch keine Zeit und keine Möglichkeit, meine Schuhe zu reinigen.
Ja, das kommt manchmal vor, gell, dass man dann auf solchen Reisen plötzlich hochrangige Gastgeber gegenüber hat und man hat eigentlich so das Gefühl, man ist so leicht
abgewrackt,
underdressed, nachdem man frisch aus der Wüste gekommen ist.
Das war mordspeinlich.
Aber ich bin sicher, ihr habt euch gut benommen und gut verkauft, würde ich sagen.
Vor allen Dingen habe ich es erklärt, es war mir wirklich peinlich.
Womöglich hatte das damit zu tun, dass einfach auch schlechtes Wetter war, als ihr unterwegs wart. Du hattest es ja schon angesprochen, Hochwasser ist ein Stichwort, ein ernstes Thema, über das wir sprechen sollten. Steffi, ich habe während der Reise auch schon mal mit dir Kontakt gehabt oder du hast mit Kolleginnen Kontakt gehabt bei Missio. Wie ist es da vor Ort für euch gewesen oder beziehungsweise was ist gerade die Lage vor Ort von dem, was du mitbekommen hast oder was ihr mitbekommen habt?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind in Nairobi angekommen und sind dann eigentlich gleich weitergeflogen in den Nordwesten, in die Region Turkana, wo es auch erstmal sehr heiß war, was auch eine Halbwüste ist, was am zweiten Tag auch geregnet hat. Als wir zurück in Nairobi waren, haben wir natürlich auch mitbekommen, dass es viel regnet, was jetzt erstmal nicht ganz ungewöhnlich ist, dass es regnet, weil ab März auch die normale Regenzeit losgeht. Was man schon immer gleich gehört hat, also auch als wir in der Region Turkana waren, wo es eigentlich sehr trocken ist, dass es ungewöhnlich viel regnet, dass sich der Regen verändert, auch schon seit ein paar Jahren immer heftiger wird, was diesmal erschwerend hinzukam, ist eben dieses Wetterphänomen El Niño, wo sich die Wissenschaftler einig sind, dass das zu dem Klimawandel, zu den sich eh schon veränderten Extremen nochmal eine Intensität dazugebracht hat und es dazu geführt hat, dass es dann wirklich jeden Tag, meistens abends, sehr stark angefangen hat zu regnen mit schweren Gewittern und das eben in vielen Regionen des Landes zu verheerenden Überschwemmungen geführt hat. Wir hatten es eben zum einen in der Region Turkana, wo man erstmal sich überlegt, naja, hier ist es oft sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken. Da ist es ja eigentlich mal gut, wenn es regnet. Uns aber alle auch erzählt haben, der Regen ist zu hart. Das Land ist gar nicht ausgelegt für so starken Regen. Das ist sandiger Boden. Die Häuser sind auf Sand gebaut. Das heißt, wenn dann diese Sturzbäche kommen, werden Häuser unterspült, werden zerstört, im schlimmsten Fall wirklich
weggerissen.
Ja. Mhm. Flüsse treten übers Ufer. Man muss sich vorstellen, viele Leute in der Region Turkana leben in einfachen Hütten, das heißt, man wird regelrecht aus dem Schlaf gerissen, geflutet. In Nairobi ist die Situation sehr verheerend gewesen. Natürlich nicht in den Gebieten, wo die Leute in festen Häusern wohnen, aber es gibt eben auch große Slum-Regionen in Nairobi, wo die Menschen natürlich schutzlos diesen Wassermassen ausgeliefert sind. Und die Menschen dort haben natürlich wenig Chance, diesen Wassermassen zu entkommen. Wir hatten ja dann vor Ort auch Kontakt mit Partnern von Caritas, die uns das auch erzählt haben, wie es den Leuten in den Slumgebieten geht, dass wahnsinnig viele ihre Behausungen verloren haben, leider auch sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind und wir dann eben angefangen haben, von Missio uns zu verständigen, von Kenia aus mit euch in München und es eben sehr, sehr schnell zu einer Hilfsaktion gekommen ist, dass wir ein Nothilfeprogramm auf die Beine gestellt haben, wo dann auch schon sehr viele Leute uns unterstützt haben und vor allem den Menschen vor Ort durch ihre Spenden helfen konnten und natürlich immer noch helfen können.
Das verstehe ich richtig. Das Hochwasser ist dann nicht in der ganzen Stadt, es ist nicht die ganze Stadt unter Wasser, sondern in manchen Bereichen sieht man es eher nicht und in anderen ist dann wahrscheinlich die Lage katastrophal. Habe ich das richtig verstanden?
Also es war tatsächlich so, dass wir erst gar nichts davon mitbekommen haben. Wie Steffi sagte, wir sind in Nairobi gelandet und es hat halt geregnet. Und ja, okay, es war so eine Handbreit, würde ich mal sagen, Wasser auf der Autobahn. Und die Autos sind sehr langsam gefahren, alle mit Warnblinkanlage gefahren. Also was ich übrigens immer in Nairobi erstaunlich fand, wie rücksichtsvoll die Menschen Auto fahren. Hier wäre Mord und Totschlag bei diesen Bedingungen. Dann sind wir eben raufgefahren. Dann hast du, glaube ich, eine WhatsApp oder so geschickt. Sag mal, kriegt ihr was mit von den Überschwemmungen? Wir so, welche Überschwemmungen? Als wir dann zurück waren in Nairobi, also an meinem letzten Tag, du bist ja dann noch, Steffi, noch einen Tag länger geblieben, haben wir dann mit einem der weißen Väter gesprochen in unserer Unterkunft und haben gefragt, ja, dieses Hochwasser, wie schlimm ist denn das? Weil ich sehe ja hier gar nichts. Wir waren halt in dieser Unterkunft in Nairobi. Wir sind zu dem Erzbischof gefahren. Wir sind zu den Hart-Partnern gefahren, worüber wir später nochmal sprechen wollen. Und wir haben nichts gesehen. Aber logisch, wenn du von einem Uber-Fahrer abgeholt wirst, dann wird er natürlich nicht ins Hochwasser reinfahren. Also siehst du es einfach nicht. Und am letzten Abend haben wir dann gefragt, ja, und wie schlimm war es denn jetzt? Und dann haben wir erfahren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er erzählt, dass es 63 Tote gegeben hat. Und wir haben gesagt, ja, im ganzen Jahr jetzt und in ganz Ostafrika. Nee, diese Woche in Nairobi. Und das hat uns schon ziemlich schockiert.
Also man muss sagen, es ist eben so, Nairobi ist eine sehr große Stadt. Natürlich, wenn man liest meine Nachrichten, Nairobi ist überflutet. Natürlich ist es nicht so, dass die ganze Stadt überflutet ist. Aber du hast eben diese Bereiche und wie es halt immer so ist, die Ärmsten der Armen trifft es dann, die einfach in keinen festen Behausungen. Es gibt ein Slumgebiet, Matare, das eben das Pech hat, in dem Moment in so einer Art Senke sich zu befinden und da sich natürlich das Wasser dann einfach sammelt und auch nicht mehr einfach abfließt. Und die Menschen, dadurch, dass es einfach jeden Tag wieder aufs Neue angefangen hat zu regnen, auch gar nicht rauskommen aus dieser Katastrophe. Ich ziehe jetzt ungerne Vergleiche, aber man hat, wenn man jetzt zum Beispiel ein Erdbeben hat, dann bebt die Erde für ein paar Sekunden, dann hast du auch eine wahnsinnige Verwüstung, aber dann ist es erstmal vorbei, wenn hoffentlich keine Nachbeben folgen. Aber bei diesem andauernden Regen, der jede Nacht wirklich aufs Neue gekommen ist, und die Menschen einfach kein Ende gesehen haben und die Hilfe von Seiten der Regierung halt auch sehr schleppend kam. Ich habe dann auch mit einem Bekannten, dir auch bekannten Fotografen aus Kibera, der Don Wilson, auch nochmal Kontakt gehabt oder mich unterhalten. Wir haben den auch noch getroffen, der selber auch in Kibera wohnt, der eben gesagt hat, das ist eben auch dieses Brutale, weil du halt einfach nicht weißt, wann hört dieser Regen jetzt wieder auf. Und die Regierung eben auch zwar angekündigt hat, da schnell zu helfen, aber das natürlich auch sehr schleppend alles vorangegangen ist. Allein die Leute irgendwo in Notunterkünfte zu bringen und ja, man muss sich das vorstellen, das sind Wassermassen, die dadurch alle Ritzen dann durchkommen und die Menschen einfach alles verlieren und natürlich auch erstmal dort nicht mehr wohnen können, wenn alles unter Wasser ist. Und das sind Wetterphänomene, auf die man sich einstellen muss. Die Regenepisoden werden einfach heftiger. Das ist dieses Mal vielleicht durch El Niño noch etwas stärker, aber insgesamt haben sie uns auch erzählt, dass eben die letzten Jahre schon die Wetterextreme einfach schlimmer werden. Und das wird sich in Zukunft ja wahrscheinlich auch weiter so entwickeln.
Das ist das Dramatische wahrscheinlich, dass das ein Land wie Kenia ganz extrem hat im Norden, wo ihr wart, in der Halbwüste von Turkana, warten sie jahrelang drauf, dass Wasser kommt. Und dann kommt das Wasser eben sintflutartig, wie man so platt auch immer sagt. Na, dass es wirklich die Wassermassen alles wegreißt. Und das Problem in der Stadt Da würde ich meine Frage anschließen. In der Stadt ist das Problem in diesen Slum-Gebieten wie Matare und Kibera ja oft, dass das so dicht besiedelt ist. Das sind oft auch entlang von alten Flussbetten, wo die Leute diese provisorischen Behausungen nur haben. Und wenn da das Wasser einfach reinkommt, dann reißt das ja wahrscheinlich alles weg. Das waren zumindest auch die Videoaufnahmen, die unsere Partner vor Ort uns geschickt haben, wo man sieht, wie die Leute versuchen, in diesem reißenden Wasser ihr bisschen Hab und Gut, was sie haben, zu retten. Wir können an dieser Stelle vielleicht kurz sagen, vielen Dank allen, die hier schon mit Spenden geholfen haben. Wir machen auch gerne hier an dieser Stelle auch einen Aufruf, weil es eine wichtige Sache ist. Wer hier helfen möchte, wir verlinken vielleicht einfach in der Podcast-Beschreibung auf unsere Webseite missio.com. Wir sind um jede Hilfe dankbar. Vielen herzlichen Dank dafür.
Da vielleicht nochmal ganz kurz im Anschluss. Wie gesagt, es ist auch so, dass das auch noch nicht vorbei ist. Also jede Hilfe hilft auch wirklich weiter, weil die Regenzeit und auch dieses El Niño-Phänomen wird sicherlich noch einige Wochen gehen. Und auch da wird es sicherlich noch zu Extremsituationen kommen. Von daher freuen wir uns, wenn es noch Unterstützer findet, die den Menschen in Kenia zur Seite stehen.
Wenn wir drauf schauen, Brigitte, wo ihr vorher wart, in dieser Turkana-Wüste, da hast du das ja auch schon in deinen Berichten beschrieben. Die Anreise dorthin war schon abenteuerlich und da ist ja auch immer das Thema, man muss da eine Strecke fahren, wo man durch ausgetrocknete Flussbetten fährt. Und wenn wir jetzt gerade so von Hochwasser und Überschwemmung reden, ist das ja auch immer ein gewisses Risiko. Kann man da überhaupt durchfahren oder wie ist das?
Genau, das war die erste Frage, die der Prinz Ludwig dann auch dem Fahrer gestellt hat. How's the river today?
Aha.
Und der sagte, ja, kann man durch. Und dann konnten wir da durch.
Ja, wobei man sagen muss, diese Fahrt von Lotwa, von dem Flughafen zu den Learning Lines, dem Projekt, von dem Prinz Ludwig ja und du, Brigitte, in der letzten Folge schon berichtet habt, ist schon abenteuerlich für jemanden, der es nicht gewohnt ist, solche Strecken zu fahren. Weil an dem Tag, als wir angereist sind, da hatten wir mit Wasser zwar kein Problem, aber mit sehr hohem Sand. Also
Fließsand halt, ne?
Ja, also ich glaube, jeder, der sich von uns ans Lenkrad gesetzt hätte, wir wären gnadenlos versunken. Es war wirklich eine Meisterleistung des Fahrers, durch diesen hohen, tiefen Sand sich durchzumanövrieren. Und wir waren ja in einem Auto gesessen, wo wir doch alle sehr...
Also es waren, glaube ich, 7 Leute. Von den Learning Lines waren ja 2 da, ne? Der Fahrer und noch jemand, dann der Prinz und wir 3, 6. Nee, Monsignore, 4, 7. 7 Leute. Das heißt, 3 waren vorne. Du warst vorne mit Monsignore und dem Fahrer. In der Mitte saßen der Prinz, der Fernsehkollege und ich. Und hinten saß der KNA-Kollege mit den anderen beiden.
Das Gepäck oben alles
und das
auf dem Dach.
Und alles oben auf dem Dach, auf einem Jeep. Und halt die ganze teure Technik auch. Ich hatte schon ein bisschen Angst um Mikrofone und Kamera und solche Geschichten. Und das war dann doch einigermaßen holperig. Und der Prinz sagte auch nochmal, einer sagte auf jeden Fall, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist stehen bleiben, weil dann stehst du. Und zwar dauerhaft. Und
versinkst, ja.
Genau, in diesem Sand. Und den haben sie alle gefachsimpelt, wie man dann aber am besten wieder rauskommt und wie 9 Leute dann da zu Hilfe kommen und dir helfen. Und
aber ja, so weit ist es ja nicht gekommen.
Gott sei Dank, weil der Fahrer, ja.
Und das ist schon beeindruckend.
Und der Trick war super, ne? Mhm. Also der Trick ist nämlich, dass du ganz schnell das Lenkrad nach links und nach rechts bewegen musst. Also wirklich unglaublich schnell, damit die Räder immer so wie beim Skifahren hin und her gehen. Dann kriegst du nämlich Grip. Faszinierend.
Ja.
Ich bin immer noch begeistert. Ich habe ein Video davon gemacht. Sollen wir es irgendwie verlinken in den Shownotes?
Ja, das ist eine gute Idee. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, unter welchen abenteuerlichen Bedingungen. Eine Rallye Paris-Dakar via Turkana sozusagen. Ja, auch lustig, wie die Leute dann wahrscheinlich mit ihrer Nervosität unterschiedlich umgehen. Und indem sie euch solche Geschichten erzählen, haben sie wahrscheinlich ihre eigene Nervosität auch ein bisschen überspielt.
Nee, das ist eigentlich immer so. Weil das ist einfach ein Fluss, der da... ich glaube, in den Turkana See fließt normalerweise oder raus, ich weiß nicht in welche Richtung. Und der ist ja auch manchmal ein richtig reißender Fluss. Und normalerweise ist es ja sehr trocken da und dann ist es halt immer so. Und der Prinz erzählte dann auch, dass er irgendwie dann irgendwann mal Geschwindigkeitslimits rausgegeben hat für die Learning Lines, weil er andauernd irgendwelche umgekippten Jeeps da liegen hatte oder festgefahrenen und da hatte er keine Lust mehr drauf. Und jetzt gibt es also ganz konkrete Anweisungen, wie man denn da zu fahren hat.
Na, das ist schon... ein mulmiges Gefühl, oder? Was man da
nee, mulmig
kommt,
war das ja, nicht. Oder, nee, nee,
also ich habe es als Abenteuer gesehen.
Nee, ja. ich fand es einfach spannend. Also du hast ja auch unglaublich viel gesehen. Es gab halt wirklich so diese, wie man sich Afrika vorstellt, Bilder. Also es ist ja eine nomadische Gegend. Das heißt, also das Volk der Turkana sind ja Nomaden. Das heißt, da gab es dann wirklich diese Hütten, die aus Palmblättern und Ästen gebaut worden sind, mit einem Zaun drumherum. Das hast du dann irgendwie links und rechts an der Straße, in Anführungsstrichen, gesehen. Irgendwann vor mir fuhr ein Motorrad durch diesen Fließsand und hatte ein 4 Meter langes, was war das, ein Wellblech hinten auf dem Gepäckträger. Also faszinierend, dass der da weitergekommen ist. Dann hat man immer wieder links und rechts Kamele laufen sehen, weil die Turkana halt Kamele, Ziegen und Schafe, glaube ich, meistens
Kamele
haben. Habe ich gesagt?
Ach so, Entschuldigung.
Was war das? Das
habe ich nicht gehört. Kamele, aber sie hat es schon erwähnt.
Ja, ich glaube, du hast sie nicht gesehen, oder?
Ich habe sie gesehen.
Wer hatte die denn nicht gesehen? Irgendjemand saß im Auto und sagte, Kamele? Waren da Kamele?
Ja,
Brigitte, am Ende war das schon eine Fata Morgana.
Das könnte natürlich sein. Nein, wir haben es bestätigt bekommen. Sie halten Kamele.
Ja, und das ist eben gerade das Spannende, gerade in dieser, sage ich mal, unwirtlichen Gegend, obwohl da ja seit Jahrtausenden auch Menschen leben, unter schwierigen Bedingungen zwar, aber immerhin leben sie dort als Nomaden, Halbnomaden, Viehzüchter und so weiter. Gerade da ist dieses spannende Projekt jetzt eben, was Prinz Ludwig und zusammen auch mit Mission München jetzt ins Leben gerufen hat, die Learning Lions, darüber habt ihr schon in der vorigen Folge auch gut gesprochen, worum es da geht, also den Menschen aus dieser Region eine moderne Berufsausbildung zu ermöglichen. Aber vielleicht doch nochmal kurz gefragt, wie habt ihr das so erlebt? Ihr wart unterwegs mit dem Missi-Präsidenten, mit dem zukünftigen Chef des Hauses Wittelsbach. Also ihr strahlt auch noch so ein bisschen königlicher Glanz heute hier so ins Studio.
Nicht nur heute, Christian.
Ja, nee, genau. Also da muss ich mich jetzt gewöhnen.
Man grüßt sich jetzt in München.
Ja, ich merke schon. Also Eure Majestät, Brigitte, die Erste.
Nicht ganz, aber witzigerweise habe ich den Prinzen dann letzte Woche doch mal in der Tram getroffen. Und man grüßt sich.
In der Straßenbahn, ja wirklich.
Genau.
Und war die Fahrt ähnlich abenteuerlich oder ging's?
Er war ähnlich entspannt wie in Kenia, also.
Aber das ist, finde ich, eine interessante Sache, ne, dass jemand aus dieser durchaus sehr bekannten Familie hier in Bayern auch Gutes tut in Afrika und das ja auch Teil der Tradition der Familie Wittelsbacher ist.
Er bezeichnet sich auch seinen Beruf auch als Entwicklungshelfer. Also ich als Entwicklungshelfer, hat er ganz oft gesagt. Also er guckt, wie ist eine Situation irgendwo und was kann man tun, um sie zu verbessern. Das ist einfach seine Art und Weise, daran zu gehen.
Und ob es jetzt Zufall war oder einfach die Fügung dann, er hat es uns nicht ganz verraten, welche Rolle sein Onkel, der Pater Florian, gespielt hat, der ja auf der Ostseite des Turkana-Sees gewirkt hat und Prinz Ludwig ja auf der Westseite des Turkana-Sees jetzt hier seine Projekte führt. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Region, wo die Wittelsbacher doch auch durchaus Erfahrung haben.
Spuren hinterlassen.
Vor allem, wenn man sich vorstellt, was dort entstanden ist in den letzten 10 Jahren. Christian, hast du es ja selber auch schon gesehen. Prinz Ludwig hat es so beschrieben, als er angefangen hat oder als er das erste Mal da war. Es war ein steiniger Hügel, es war nicht sehr viel da. Und mittlerweile ist wirklich ein Ausbildungszentrum steht dort, man hat eine Mädchenschule, gerade wird eine Kita gebaut für die Schülerinnen, Studentinnen, die ja in der Lebenswirklichkeit der Turkana doch auch sehr früh Kinder bekommen und dass man eben die auch nicht ausschließt, dass die eine Möglichkeit haben, dieses Programm auch wahrzunehmen. Wird gerade aktuell eine Kita gebaut, man hat eine kleine Gesundheitsstation. Und warum wir da waren, weil jetzt in den nächsten Monaten dort eine Kirche gebaut wird mit einem Pfarrhaus, einem Schwesternkonvent. Und es war ein großes Spektakel, Brigitte, oder? Wie hast du das erlebt?
Ende des Jahres soll die Kirche fertig sein. Ich bin wirklich gespannt.
Ja, das ist doch ambitioniert, aber machbar, würde ich sagen. Wir begleiten das auch mit Berichten im Missio Magazin. Gerade in der nächsten Ausgabe seht ihr auch nochmal Fotos von vor Ort, auch von diesem spannenden Spatenstich mit Baggern, wovon ihr letztes Mal schon erzählt habt. Das mögt ihr euch vielleicht auch nochmal auf Bildern anschauen. Holt euch gerne das Missio Magazin oder schreibt uns und wir schicken es euch zu. Eine Verbindung, finde ich, wenn man auf dieses Projekt schaut, zur nächsten Station, die ihr in Nairobi gemacht habt, ist eine, die man vielleicht sagen kann, die Learning Lions und diese Arbeit in der Wüste geht ja auch darum, dass junge Leute in ihrer Heimat eine gute Ausbildung bekommen, um in ihrer Heimat auch eine Zukunft zu haben. Ihr wart in Nairobi bei einer Organisation, über die wir auch schon mal berichtet haben, die heißt HART. Die setzen sich ein für Menschen, die Opfer von Menschenhandel werden. Also die genau diese Chance für sich nicht sehen, die bei sich zu Hause keine Chance sehen, die versuchen, in ein anderes Land zu gehen, um dort bessere Lebensbedingungen zu bekommen und dann oftmals sich der Erfolg nicht auf die gewünschte Weise einstellt. Wer möchte anfangen und erzählt bitte?
Wir haben jetzt ja zuerst mit der Winnie, von der wir ja auch öfter schon gehört haben, der Winnie von Hart getroffen, die uns so ein bisschen einen Überblick gegeben hat, was Hart alles macht und die Arten von Menschenhandel halt auch erklärt hat. Also es gibt Frauen, die aus den umliegenden Ländern nach Kenia kommen, um sich dann bei einer Agentur zu bewerben. Diese Frauen dann in arabische Länder vermittelt als Hausmädchen. Und zwei dieser Frauen haben wir dann anschließend auch getroffen. Was mich aber bei diesem Gespräch mit der Winnie nochmal total schockiert hat, war, dass es auch noch eine neue Form der Perversion gibt. Wenn die Frauen zurückkommen, werden die ärztlich untersucht und die haben bei einigen Frauen festgestellt, dass die nur noch eine Niere hatten.
Wirklich?
Organhandel, ohne dass die Frauen das überhaupt mitbekommen haben. Die waren irgendwie ins Krankenhaus gekommen, weil sie sich schlecht gefühlt hatten. Dann hat man bei der Gelegenheit auch einfach mal die Niere entfernt. Kann man ja zu Geld machen scheinbar.
Wie die waren, in welchen Ländern waren die und was ist denen dort passiert?
In arabischen Ländern.
Mhm, also mehreren, Golfstaaten, also Dubai, Saudi-Arabien.
Genau. Ja. Mhm. Katar war, glaube ich, auch dabei. Mhm. Also wirklich einmal die Küste darunter. Und irgendwie, so wie ich es verstanden habe, war es wohl so, dass die Frauen, die untersucht worden sind, nicht wussten, dass ihnen eine Niere fehlt. Das hat mich schockiert. Die hatten dann irgendwie eine Narbe am Rücken, hatten wahrscheinlich mehrere Narben, weil da kommen wir gleich noch drauf, warum man mehrere Narben haben könnte.
Und wie Brigitte schon erklärt hat, hat die Winnie eben erzählt, dass zu diesem ganzen Menschenhandel, was ja organisiertes Verbrechen ist, also es ist ja, man kennt das ja aus anderen Bereichen von organisierten Verbrechen, es ist einfach ein Kampf gegen eine Riesenmauer. Man bewirkt natürlich wahnsinnig viel im Kleinen, aber diese ganzen großen Strukturen ist so gut wie unmöglich zu durchbrechen. Und das Gleiche gilt für den Organhandel. Das, was die Winnie einfach gesagt hat, sie hat seit Corona, haben sie einfach gemerkt, dass in diesem Sektor, dass sie einfach mehr und mehr Fälle haben. Das fand ich schon auch erschütternd, wenn man halt eben mitbekommt, dass solche Strukturen eben auch wachsen und eben dieser Nährboden da ist. Es wird wahnsinnig viel eben gemacht und wahnsinnig vielen geholfen, aber dieses große Ganze ist eben ein wahnsinniger Gegner.
Ja, man muss es ja auch im Kopf haben, dass es ein großer Markt ist wahrscheinlich, oder? Dass dieser ist ein großer Arbeitsmarkt, das ist für viele eine Chance, auch Geld zu verdienen, auch nach Hause zu schicken für die Familie. Bei vielen klappt es ja vielleicht auch relativ gut. Und dann gibt es aber eben ganz viele Fälle, bei denen es schief geht. Und dass es diese Entwicklung gibt, ist mir jetzt gerade völlig neu. Das ist wirklich hochinteressant. Da müssten wir vielleicht auch nochmal mehr Informationen auch von unseren Partnern dann vor Ort versuchen zu bekommen. Weil da geht es ja wieder um ganz neue Straftaten. Ihr habt aber mit Leuten gesprochen.
Ich wollte noch ein paar Sachen mehr erzählen von dem, was mich da bei der Winnie schockiert hat. Also zum einen die absoluten Zahlen. Also vor Corona waren es 40 Millionen Menschen, die weltweit Opfer von Menschenhandel sind. Jetzt nach Corona sind es 50 Millionen. Also es ist gestiegen.
Die offiziellen Zahlen, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Offizielle Zahlen,
da, wo man es nachweisen kann.
Dunkeln geschieht, weiß man ja auch nicht.
Und das Zweite, sie hatte auch eine ganz tolle Nachricht, oder das war eine Nachricht, die für die total wichtig war. Es war jetzt endlich mal jemand offiziell verurteilt worden wegen Menschenhandel. Diese Frau, das war eine Zuhälterin, muss jetzt für 20 Jahre ins Gefängnis. Und damit kann man dann zumindest mal sagen, ey Leute, Menschenhandel ist illegal, also ihr kommt dafür in den Knast. Das war ein Erfolg, den sie so in den letzten Monaten vorzuweisen hatten. Ne? 23 war das, glaube ich.
Und das, denke ich, ist das, was du gemeint hast, Steffi. Man hat es ja mit großen Gegnern zu tun. Das heißt, man muss auch an vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Man muss den Überlebenden helfen, auch aus diesen Ländern rauszukommen, auch in ihre Heimat wieder sich zurechtzufinden, oder? Und man muss dann aber auch diese anderen Systeme nutzen, also ein staatliches Rechtssystem. Man muss versuchen, die Täter wirklich festzumachen, zu identifizieren und eben auch das Rechtssystem zu nutzen und die vor Gericht bringen.
Ja, genau. Das ist eben auch da, wo Hart ansetzt, die mit wahnsinnig vielen Partnern und auch Institutionen zusammenarbeiten, also sowohl auf rechtlicher Ebene, mit Missio auch zusammen als Partner. Und sich da gut vernetzen und da eben eigentlich nur anhand dieses starken Netzwerks ja auch dann schaffen, zum Teil Frauen aus den Golfstaaten oder aus Staaten, wo sie eben hängen bleiben, wo sie alleine nicht zurückkommen würden, wieder zurückzuholen. Würde ja ohne den Kontakt in gewisse Stellen gar nicht funktionieren.
Ja, genau. Also Sie haben erzählt, das sind eben diese vier Säulen der Arbeit. Prävention, indem Sie wirklich die Polizei auch aufmerksam machen oder
die Menschen selber auch sensibilisieren, in die Dörfer gehen, eben Aufklärungsarbeit leisten, was passieren kann, wie die normalen Vorgänge sind von solchen Agenturen, um Menschen dann abzuwerben und in Länder zu schicken, also da auch ein Bewusstsein zu schaffen.
Und dann eben tatsächlich dieses Retten aus den abhängigen Verhältnissen, wo sie feststecken ohne Ausweispapiere, dann eben die rechtliche Unterstützung, indem sie schlicht und ergreifend Anwälte bezahlen. Und dann der Teil, den wir uns dann ja angeschaut haben mit diesen beiden Frauen, die Reintegration, wenn die Frauen wieder zurück sind in Kenia, dass die wieder Fuß fassen, weil die sind ja losgegangen, weil sie eigentlich so viel Geld verdienen wollten, dass sie ihre Kinder gut groß kriegen können. Und das klappt ja in den seltensten Fällen, wie wir erfahren haben.
Was waren das für Frauen, die ihr getroffen habt? Was haben die euch erzählt? Wo habt ihr die überhaupt getroffen? Wie ist das überhaupt möglich gewesen, dass die euch ihre Geschichte anvertraut haben?
Das waren jetzt schon drei Fragen auf einmal, Herr Seldwehr.
Du darfst aussuchen, welche du zuerst
welche
beantworten
möchtest du denn, dass ich sie zuerst
beantworte? Und die anderen beiden beantwortet Steffi.
Was waren das denn für Frauen? War, glaube ich, die erste Frage, ne? Das waren zwei Frauen, beide waren Mütter von zwei Kindern. Die eine war 29 Jahre alt, die andere war 36 Jahre alt. Wir sind erst zu Caroline gefahren, tatsächlich wirklich Caroline und nicht Caroline ausgesprochen, die jetzt einen kleinen Laden hat in einem Vorort von Nairobi. Das hat so knapp 2 Stunden gedauert, dahin zu fahren. Es war erstaunlich, dass es noch ein Vorort von Nairobi war, von der Stadtmitte aus. Also wir sind halt hingefahren, erstmal über Autobahn. Und dann sagte irgendwann der Fahrer, jetzt macht mal bitte keine Fotos aus dem Fenster, weil sonst könnte euer Handy weg sein. Und das war dann das Viertel. Wir sind dann da irgendwie eingebogen und da war dann links dieser Parkplatz zum Rosenkranz und dann mussten sie da fragen, wo denn der Supermarkt ist. Dann sind sie nochmal um die Ecke und bei dem Supermarkt hat dann die Caroline auf uns gewartet und uns dann zu ihrem Haus gelotst, weil ich glaube, Straße und Hausnummer gab es dann nicht. Es war also wirklich ein Armenviertel oder ein ärmeres Viertel. Ich weiß nicht, wie Slums aussehen. Ich würde auch selber nie so da reingehen. Finde ich nicht angemessen. Da war es eben so, dass wir empfangen wurden. Und sie hat uns dann in ihr Haus gebracht. Das Haus war so, dass man durch eine abgeschlossene Tür in einen Gang reinging und dann rechts in ihre Wohnung rein. Also da gab es mehrere Wohnungen. Also die Leute waren da zumindest ein bisschen geschützt, hatte ich den Eindruck. Und dadurch, dass sie das erste Haus rechts an dieser Gasse hatte, konnte sie dann wieder zur großen Straße hin sozusagen einen Kiosk betreiben, wo sie Getreide und Tee und Fertiggerichte in Tüten, die ich dann noch gekauft habe, aber noch nicht ausprobiert habe, verkauft hat. Ja, genau. Also so geht's ihr jetzt. Und dann haben wir uns dahingesetzt und durften sie fragen, was ja schon mal für einen Journalisten total, wo fange ich an? Und diese Frau hat wahrscheinlich Schlimmes durchgemacht und du weißt es. Und da sitzt aber einfach eine nette Frau neben dir. Und dann machte sie rechts so die Haare hoch und sagte, guck mal da. Ich habe es nicht so ganz gesehen, weil es war nicht so ganz hell da. Und dann sagt sie, das ist ein Stück kürzer als das andere Ohr. Weil in irgendeinem Gerangel mit einer Mitarbeiterin dieser Agentur in Dubai war es da, weil die Caroline war ja an zwei Orten, ist ja zweimal weg gewesen, hat ihr diese Mitarbeiterin im Kampf ein Stück vom Ohr abgebissen.
Oh je.
Das war dann so die Spitze der Klimax. Und was davor passiert ist, mussten wir uns so ein bisschen zusammenreimen, weil die Situation so war, sie sprach Englisch, aber nicht so wahnsinnig gut Englisch. Und sie wollte vor allem, hatte ich den Eindruck, widersprich mir, wenn du es anders gesehen hast, Steffi, sie wollte vor allem eben ihre jetzige Situation schildern, weil jetzt war es so, dass ihr Ex-Mann mit dem Messer auf sie losgegangen ist. Da hatte sie dann auch noch so ein T-Shirt, das in 1000 Stücke zerfetzt war und hat uns das gezeigt und hat halt gehofft, dass Hart da auch weiterhelfen kann, was die auch wollen. Das ist eben diese Nachsorge, dass sie dann jetzt sagen, du musst jetzt zur Polizei gehen, aber wir stellen dir einen Anwalt zur Seite, damit dein Mann die Strafe bekommt und nicht du schon wieder weggehen musst. Aber das war eben das Ende der Geschichte und wir mussten dann von diesem Ende der Geschichte versuchen, durch Fragen rauszufinden, was denn jetzt passiert war.
Ja, es ist natürlich immer schwierig, in so sensible Themen dann nachzubauen. Wir waren natürlich auch einige Leute dann dort.
Ja, wir waren 4, 5, ne?
Aber es ist halt das Beeindruckende, ist halt einfach zu sehen, wir haben sie auch gefragt, wie denn ihr Wissensstand vorher ist, bevor man dann so auf so eine Reise macht. Die war in Saudi-Arabien und in Dubai. Sie ist sogar zweimal eben gegangen. Und den Leuten ist es durchaus bewusst, dass nicht alles so super läuft. Aber oft hört man eben, also bei beiden Frauen hat man es gehört, dass da schon irgendwo die Hoffnung da ist, bei mir wird das anders laufen.
Ja, genau, das passiert nur den anderen.
Und die Agenturen vermitteln das natürlich auch so. Wir sind eine seriöse, da gibt es schon andere, die das nicht so ernst nehmen. Und es ist einfach eben diese große Hoffnung, ich arbeite dort jetzt vielleicht für ein Jahr und habe dann wirklich, komme dann mit einem guten Geld nach Hause, kann meine Kinder auf die Schule schicken, kann mir irgendwie was Eigenes aufbauen, kann meine Familie versorgen. Und bei einer der Frauen haben wir das auch erlebt, wo das eben überhaupt nicht funktioniert hat, dass sie überhaupt vor Ort arbeiten konnte und dann aber trotzdem so viel Schlimmes erfahren hat, dass sie nach Hause gebracht wurde oder zurückgeholt wurde. Und auch ein ganz großer Scham dabei war. Und sie gemeint hat, das ist fast das Schlimmste für sie, dass sie jetzt eigentlich zurückkam und es nicht geschafft hat, ihren Kindern das zu bieten, was sie ihnen versprochen hat davor oder was sie sich gewünscht hätte. Und da setzt dann eben auch die Organisation hart eben an, wenn die Frauen dann zurückkommen und wirklich vor dem Nichts stehen und einfach auch psychisch Unterstützung brauchen, die dort wieder aufzubauen und ihnen eine Perspektive zu ermöglichen, um sie davor zu bewahren, eben wieder irgendwo. Also es ist jetzt passiert eben auch, dass Frauen dann nochmal gehen. Also es ist nicht so, es ist einfach eine große Hoffnungslosigkeit. Es wird mit der Not der Menschen wirklich Geschäft gemacht. Das kann man einfach so sagen.
Also ich habe ja alles mit dem Mikrofon aufgenommen, was sie erzählt hat. Und ich habe mir diese Sachen nochmal und nochmal und nochmal angehört, um mir diese verschiedenen Punkte einfach mal klarzumachen, wann sie denn jetzt wo und wie und mit wem, weil das echt nicht so leicht rauszufinden war. Ich habe rausgehört, sie war 1 Jahr und 3 Monate in Saudi-Arabien. Und die letzten 3 bis 4 Monate davon dann in dieser Unterkunft, weil sie nicht mehr arbeiten konnte. Also zuerst hat sie gearbeitet, hat deutlich weniger Geld bekommen als vereinbart und aber nicht satt zu essen und ist einfach krank geworden. Dann war sie eben in einer Unterkunft dieser Agentur, wo sie halt auch eigentlich hätte bezahlen müssen für die Unterkunft. Und da muss das passiert sein mit diesem Ort. Die ist weggelaufen. Und hat dann diesen Kampf mit dieser Frau von der Agentur gehabt, weil sie die wieder zurückgeholt haben. Bei diesem ersten Mal hat sie dann schon Kontakt zu jemandem von Hart gehabt, nämlich dieser Mama Mary, die im Prinzip das Ticket für den Flug nach Hause gezahlt hat. Und diese Mama Mary war in dieser Unterkunft wohl und hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden, 60 Frauen da fotografiert und irgendwie versucht, denen zu helfen. Allein in Saudi-Arabien.
Ich glaube nicht, dass sie vor Ort war. Das war ihre Kontaktperson von Hart, die sie hier dann von...
Ich habe so verstanden, dass sie da war. Siehst du, das ist nämlich das Problem, dass wir unterschiedliche Sachen verstanden haben, weil das schwer zu verstehen war.
Aber vielleicht ist es im Detail gar nicht so wichtig, aber das Wichtige ist vielleicht daran, wie ihr sagt, dass den Leuten schon bewusst ist, die gehen ein Risiko ein, wenn sie sich da auf ein Arbeitsverhältnis einlassen. Die arbeiten dann wahrscheinlich so im Haushalt oder betreuen Kinder von reichen Menschen.
Genau, das war nämlich eben auch der Punkt, dass sie vertraglich vereinbart hatten, dass sie in einem Haushalt arbeiten und dann mussten sie aber in den Haushalten der Brüder und Schwestern auch noch mitarbeiten, sodass es am Ende 6 Haushalte waren statt einer, dafür aber zu einem Viertel des vereinbarten Lohns. Und gerade bei dieser Carolyn, die war 1 Monat in Kenia, nachdem sie da irgendwie aus diesem Verhältnis zurückgekommen ist und dann ist sie nach Dubai gegangen. Also
sie hat es ja auch ein bisschen beschrieben, also die schlimmen Erfahrungen hat sie eigentlich in Dubai gemacht, in Saudi-Arabien ist sie einfach krank geworden und daraufhin wurde ihr dann von Hart geholfen, weil sie vor Ort eben auch keine medizinische Versorgung bekommen hat, zurückzukommen. Aber die Erfahrung, hat sie ja selber gesagt, die Erfahrung war noch nicht so schlimm für sie, dass sie es abgehalten hätte, nochmal zu gehen.
Und
die weitaus negativeren Erfahrungen hat sie beim zweiten Mal gemacht. Es wird eben auch viel mit Tricks gearbeitet, was du schon erwähnt hattest. Also die gehen in Nairobi zu einer Agentur, da unterschreiben sie einen Vertrag, dann heißt es ja, sie bekommen den Vertrag dann bei Arbeitsbeginn und wenn sie dann in den Golfstaaten sind, bekommen sie den Arbeitsvertrag ausgehändigt, aber das ist dann ein anderer.
Genau, da stand eine andere Zahl drin. Das hat die Max Miller dann erzählt.
Da stehen dann andere Bedingungen drin und ist natürlich von vorne bis hinten einfach alles nicht rechtens. Ja.
Genau, und das hat die zweite Frau, die Max Miller, dann auch erzählt, dass dann erstmal was anderes im Vertrag stand. Das war ein Vertrag, den sie nie unterschrieben hatte. Dann hat sie irgendwie im ersten Monat dieses Geld bekommen. Im zweiten Monat war es dann schon weniger. Im dritten Monat war dann der Hausherr unterwegs. Dann haben die Frauen des Haushalts gesagt, ja, warte, bis der Mann wiederkommt. Aber dann kam eben gar kein Geld mehr. Und die hatte wirklich, als wir gekommen sind, ich glaube, die hatte sich gut vorbereitet auf unseren Besuch. Also die hat wirklich zusammengefasst, sehr reflektiert, was ihr passiert ist und sagte, ich bin dann wieder zurückgekommen und ich hatte nichts außer meinem Leben. Und das ist sehr viel mehr, als andere Frauen hatten, die ich dort kennengelernt habe.
Sie ist dann, um vielleicht die Verbindung zu Hart nochmal herzustellen, sie ist dann eines Abends, nachts einfach wirklich weggelaufen aus dem Haus, einfach auf die Straße gelaufen und hat dann wirklich Glück gehabt, weil sie auf der Straße jemanden getroffen hat, die ihr den Weg zur nächsten Polizeistation erklärt hat. Und dort ist sie dann gelandet und dann ist sie erstmal in Gewahrsam quasi genommen worden und hat dann auch nochmal 3 oder 4 Monate dort verbracht in diesen
Deportation,
Zentrum, genau, Deportation. Und dort hat sie eben jemanden getroffen, eine andere Frau, die eben sie auf Hart aufmerksam gemacht hat. Und da kam dann der Kontakt zu Hart und da ging das dann auch vorwärts, dass sie wieder nach Hause konnte mit Flugticket, mit Ausweisdokumenten, was sie ja alles nicht mehr hatte. Und sie sagt ganz klar, also ohne so eine Unterstützung ist es nahezu unmöglich, für Menschen auch wieder wegzukommen, weil eben oft der Ausweis fehlt, das Geld fehlt und auch überhaupt die Möglichkeit, aus diesem Haus rauszukommen.
Wie beschreiben die das selber? Du hast gesagt, die waren gut vorbereitet, die wollten wahrscheinlich auch die Geschichte mal erzählen, weil so oft haben die Chance wahrscheinlich gar nicht, oder? Mhm. Sehe ich das richtig? Die sind froh, dass mal jemand kommt und ihnen mal zuhört und einfach auch mal hört, was denen passiert ist.
Also jetzt vor allem diese zweite Frau hatte, wie gesagt, da hatte ich den Eindruck, die war total reflektiert und hat sich vorher überlegt, was will ich denn einfach eigentlich sagen? Und die sagt halt wirklich als erstes, ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin und hat dann weiter erzählt, was ihr alles passiert ist. Und die hat es dann total schön zusammengefasst, wie diese Menschen sie behandelt haben.
They treat you good that day, but the other day, it is like you are the dogs for them.
Also die haben uns behandelt wie die Hunde an manchen Tagen.
Ja, das ist interessant.
Überhaupt nicht menschlich.
Die sagt, an einem Tag ist alles in Ordnung oder am nächsten Tag behandeln sie dich, als ob du ihr Hund wärst, oder? Das hat
ja, genau,
sie gesagt. Ja,
genau, weil sie ja erstmal so ein paar Tage so tun, als wenn sie den Vertrag erfüllen. Also im ersten Monat hat sie ja diese 800 Rial, waren es glaube ich, bekommen. Im zweiten Monat gleich ein bisschen weniger und dann halt gar nichts mehr. Und dann hat sie auch die ganze Zeit nur gelebt von starkem Tee und Brot. Musste dann irgendwann mal die Dachrinne sauber machen, ist dabei vom Dach gefallen und ist nicht ins Krankenhaus gefahren worden. Also sie hat heute noch Schmerzen, hat sie erzählt. Ja, aber die Frau hat mich trotzdem, oder beide Frauen haben mich total beeindruckt, weil da stand eine total selbst, also jetzt gerade bei der Max Miller vor allem, da stand eine total selbstbewusste Frau. Wir kamen dahin, die hatte einen grünen Arbeitskittel an und hat gerade ein Motorrad gekerchert, weil sie jetzt einen Carwash hat, also es war ja einigermaßen matschig da, da konnte man ziemlich viele Motorräder waschen zu der Zeit, Autos und Motorräder. Dann hat sie in ihrem Laden, flüchtet sie ja auch noch, wie heißen diese Breeds, also sie macht Haarverlängerungen, dann hat sie auch noch Parfum verkauft, ist Friseurin, also hat ihren Laden und stand da wirklich mit beiden Beinen ganz breitbeinig und sagte, und das war so ein Mist und ich bin so froh, dass ich am Leben bin und jetzt wird es irgendwie besser. Also das war sehr beeindruckend.
Und wie geht's euch bei solchen Geschichten? Also wenn du da in einem Viertel schon bist, wo die Armut auch schon sichtbar ist, wie die Leute leben, versteht man ja relativ schnell wahrscheinlich auch, warum viele Leute weggehen. Wenn sie einem dann aber solche Geschichten anvertrauen, ja, dass sie Gewalt erlebt haben, Missbrauch, am Ende ihnen sogar noch ein Organ herausgeschnitten wird, was ja nochmal eine Art von Brutalität ist, ohne dass die das wissen. Wie beschäftigt euch das heute noch?
Also ich habe es so ein bisschen genannt, die Banalität des Grauens, weil da saßen oder standen nette Frauen vor mir, mit denen man vielleicht einen Kaffee getrunken hätte, wenn man Zeit gehabt hätte und sich über Kindererziehung unterhalten hätte und die erzählen dir dann so eine Horrorgeschichte und da stehen aber einfach nette Frauen. Das ist, kriegst du irgendwie nicht zusammen in dem Moment. Also bis heute nicht.
Generell auf diesen ganzen Reisen, wo man ja sehr viel mit solchen schweren Schicksalsschlägen zum Teil auch konfrontiert wird, du wirst es selber auch wissen, Christian, ist es sicherlich irgendwann auch eine gewisse Gewöhnungssache, aber es schwingt schon immer so ein bisschen dieses ungute Gefühl des Privilegs mit, das man hat, dass man ja aus allen Situationen diese Exit-Strategie hat. Ja. Man hat sein Rückflugticket und man fliegt zurück in seinen Wohlstand. Ob das jetzt in Nairobi ist, wo die Leute gerade überschwemmt werden im Schlaf, oder eben dann aus solchen Gebieten, wo die Frauen ja nach wie vor ein einfaches Leben führen und ums Überleben zum Teil kämpfen müssen. Es zeigt dann halt immer wieder, wie hoch ungerecht diese Welt doch verteilt ist. Aber natürlich gehört es auch zu unserem Beruf, dort nachzufragen, wo es eben wehtut und wo nicht immer hingeschaut wird.
Ja, und ich denke, wir haben immer noch das Privileg zu sagen, wir arbeiten für eine Hilfsorganisation und können immerhin uns damit vielleicht ein kleines bisschen auch trösten und zu sagen, eine gewisse Verbesserung ist immer durch Projektarbeit möglich, indem man an verschiedenen Stellen ansetzt. Wir wissen, dass wir gute Leute vor Ort haben, die wir unterstützen und die dann zumindest für manche Leute das Leben auch ein Stück besser machen können. Ja, das ist immer so eine kleine Hoffnung, die man dabei hat.
Ihr müsst ja im Prinzip die Problemlage kennen und recherchieren, um Lösungsansätze unterstützen zu können. Logisch.
Ich will nicht zu traurig aus dieser Folge herausgehen. Ihr habt sicherlich auch dieses kenianisch-afrikanische Lebensgefühl auch erlebt an verschiedenen Stellen. Ich weiß, ihr wart zum Beispiel sonntags in der Sonntagsmesse und Prinz Ludwig hat es ja auch schon gesagt, eine afrikanische Messe zu erleben, ist ja auch ein spezielles Ereignis. Wie ist es euch dabei ergangen?
Ja, also nicht ganz so schlimm, wie er es gesagt hat. Also es waren keine 4 Stunden, es waren nur 1,5.
Der Schnelldurchlauf für europäische Gäste.
Aber auf Kiswahili.
Genau, wir haben uns ganz bewusst für den Gottesdienst auf Swahili entschieden. Und Monsignore war Konzelebrant und hat, ich glaube, es war das Glaubensbekenntnis.
Ja, es war das Hochgebet, glaube ich. Oder
war das Hochgebet?
Ich glaube, es war das Hochgebet.
Okay, wir sind uns nicht einig, wir fragen vielleicht nochmal nach. Auf jeden Fall hat er es in fließendem Swahili vorgelesen, was ich sehr interessant fand. Aber er hat es hinterher erklärt. Der Gag an der Geschichte ist, Kiswahili ist ja eigentlich eine Kunstsprache und die ersten Leute, die es niedergeschrieben haben, waren Missionare aus Europa. Das heißt, man kann es jetzt wirklich so lesen, wie es da steht. Also auch ich hätte auf Kiswahili das Hochgebet lesen können. Fand ich sehr spannend. Ja, und ansonsten hatten wir vorher dann plötzlich so, also vor diesem Gottesdienst war es ganz witzig, als wir da zu der Kathedrale hin sind und durch den Sicherheitscheck sind, also wirklich wie am Flughafen, so mit Metallsuchgerät, da liefen dann überall so Frauen rum mit so blauen Kopftüchern. Wir wussten jetzt, also ich hatte erstmal eine gesehen da bei diesem Buchladen, dann kamen aus allen anderen Ecken auch noch welche, dann sammelten sie sich, dann standen sie vor der Kirche, dann stand da eine ganze Menge Zeugs vor der Kirche. CWA stand da drauf, dann haben wir mal nachgefragt, was das ist. Catholics Women's Association, also katholische Frauengemeinschaft, war dort.
Der Frauenbund war da. Ja.
Die haben dann, also das ist ein fester Bestandteil wohl offenbar in afrikanischen Messen, sie haben dann am Anfang die Bibel nach vorne getanzt, also haben getanzt, die Bibel wirklich so hochgehalten und bis zum Altar gebracht und dann konnte die Messe richtig beginnen. Und mittendrin haben sie dann Opfergaben nicht zum Altar gebracht, die wurden irgendwo hinten abgelegt. Das war jetzt nicht so, dass sie dann hinterher verteilt wurden. Und das war wirklich witzig, weil da wurden nicht einfach nur Brot und Wasser hingebracht. Also ich glaube, Wasser war auch in einem Krug. Aber wenn du dann weitergeguckt hast, kam da dann auch noch ein Sack Reis. Und dann kamen da 2 Paletten Eier in Plastikfolie eingewickelt. Dann kamen da Weintrauben, aber wirklich so wie aus dem Supermarkt, ne? mit Verpackung und Orangen. Und dann gab's noch Tetrapacks mit Multivitaminsaft und, ganz wichtig, Klopapier. Alles zum Altar gebracht. Sehr witzig.
Alles, was man zum Leben braucht.
Genau, also wirklich alles.
Das ist eine schöne Geste, finde ich, weil da einfach das Leben gefeiert wird und gleichzeitig auch die Wertschätzung zum Ausdruck kommt, dass man Dinge einfach hat. Ja, die kann sich nicht jeder leisten, genau. Genug zu essen, genug zu trinken zu haben.
Es war wirklich alles da, was man zum Leben braucht.
Dass man einfach Danke sagt bei dieser Gelegenheit. Du hast als Profi-Radiofrau bestimmt auch Töne aufgenommen.
Natürlich.
Das finde ich immer mitreißend und sehr bewegend auch zu sehen, wie die Menschen angesichts ihrer großen, großen Probleme, die sie wirklich auch täglich haben und jeden Tag kann was Neues dazukommen. Wir haben es eingangs gesagt, Hochwasser und Regen, Überschwemmung kann plötzlich daherkommen und das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und dann mit dieser Kraft das Leben trotzdem zu feiern. Das hört man auch in der Musik.
Immer ein Ort, da in so einer Messe in Afrika oder dort jetzt in Kenia, wo dann wirklich gefeiert wird und ja, auch einfach die Ränge voll sind.
und live aus Nairobi. Ich danke euch ganz herzlich für diese Eindrücke in eure Reise nach Kenia. Und bitte, bitte, bitte macht Werbung für unseren Podcast Reisewarnung. Es sind auch einige neu hinzugekommen in unserer Hörerschaft seit der Folge mit Prinz Ludwig. Da begrüßen wir euch auch ganz herzlich hier in unserem Kreis. Ich sage ja immer, wir haben schon eine schöne große Hörerschaft, aber ein bisschen Platz haben wir noch. Also bitte sagt es weiter. Man kann die Podcasts ja hören in allen Streamingdiensten und Podcast-Apps und man kann sie auch ganz leicht weiter verbreiten, weiter teilen über WhatsApp und andere Dienste. Ihr könnt uns Herzen und Sterne geben, wenn ihr die Folge gut fandet. Dann hilft uns das auch enorm bei der Sichtbarkeit. Podcasts werden ja auch im Logarithmus ausgespielt, im Algorithmus, nicht im Logarithmus.
Ihr wisst, ziehen wir doch mal die Wurzeln da raus.
Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Also bitte, bitte sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt uns auch schreiben, reisewarnung@missio.de, falls ihr noch eine Ergänzung habt oder noch eine Frage, dann beantworten die auch gerne. Oder falls ihr einfach einen Kommentar abgeben möchtet, dann lesen wir den auch gerne hier bei der nächsten Folge vor. Wir haben ja schon große Pläne für weitere Reisewarnungen im Laufe dieses Jahres. Ihr wisst ja, Brigitte, du kannst es nochmal wiederholen, mit Mission München unterwegs in
Afrika, Asien und Ozeanien.
Und das letzte kommt immer etwas zu kurz, Ozeanien, der Pazifik, aber ich kann euch schon mal versprechen, in diesem Jahr werden wir das eine oder andere Mal in den Pazifik blicken, besonders in das Land Papua-Neuguinea. Und ich würde jetzt mal vermuten, das ist ein Land, das noch nicht so viele von vor Ort kennen, deshalb haben wir da schon das eine oder andere für euch vorbereitet. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt froh, dass ich die Rolle wieder tauschen darf. Brigitte, sobald die Aufnahme beendet ist, mache ich den Stuhl wieder frei für dich. Ich sage ganz herzlich aber danke an
Brigitte Strauß
und auch nochmal danke an dich, liebe
Steffi Seifert.
Bis zum nächsten Mal. Ich bin Christian Selper. Wir sind die Reisewarnung. Alles Gute, bis bald.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.